gut sind wir da, weil Osteoporose und Menopause betrifft nicht nur ältere Frauen. Wir Frauen können auch schon dann etwas machen, wenn man sich noch ein bisschen jünger fühlt. Ich verrate jetzt auch mein Alter, ich werde das Jahr 40. Das ist ja eigentlich genau die Zeit, Maki Kashiwagi.
Ja, das ist richtig. Also ab 40 plus spätestens kommen die Frauen zu mir in die gynäkologische Praxis und sagen, so, ich möchte jetzt mein gesundes Altern angehen. Ich denke auch 40 plus irgendwie mal darüber nachdenken, keine schlechte Idee. Warum ist es interessant, frühzeitig zu beginnen? Man muss sich einfach vor Augen halten, dass es mal grundsätzlich auch ein Frauenthema ist. Von den über 500.000 Osteoporosefälle derzeit in der Schweiz machen wir Frauen fast 80% aus. Und das Beschämende dabei, muss man vielleicht schon sagen, ist, dass wir einen sogenannten Treatment Gap haben. 80% der Frauen, die bereits eine osteoporotische Fraktur hatten, also einen Knochenbruch hatten oder eben Hochrisiko sind dafür, werden einfach nicht behandelt. Das ist hier in der Schweiz. In Deutschland hat man ähnliche Zahlen. Und das sollte man ja angehen. Und das ist auch Ziel des heutigen Podcasts, würde ich sagen.
Genau, darum sind wir da. Wir schauen an, was denn genau in den Knochen passiert, schon so mit 40 plus, und was man dagegen machen kann. Guten Tag, willkommen bei «Rheuma persönlich», ein Podcast von der Rheuma-Liga Schweiz. Ich bin Carla Keller. Maki Kashiwagi, du bist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Du hast diverse Weiterbildungen zu Osteoporose gemacht, engagierst dich auch in diesem Bereich und hast eine eigene Praxis zu Uster. Willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir haben ja vorhin gesagt, anfangs 40, oder? Dann kann man schon in die Wechseljahre kommen. Die Menopause hat eine Frau in der Schweiz durchschnittlich mit 51. Die Wechseljahre, das ist die Zeit davor, die kann mehrere Jahre gehen, wo die Umstellung passiert. Die haben einen Einfluss auf Psyche, aber auch auf Knochen und eben Osteoporose. Was passiert denn im Körper?
Ich glaube, ich fange mal ganz am Anfang an. Wir haben halt keine endlose Hormonquelle, sondern wir kommen mit einer begrenzten Anzahl von Eizellen auf die Welt, die ja dann für die Hormonsynthese zuständig sind. Es sind also mehrere Millionen bei der Geburt und die sterben dann ab, wenn sie nicht rekrutiert werden für eine Schwangerschaft oder einen Eisprung sozusagen. Und wenn wir in der Pubertät sind, haben wir bereits nur noch wenige hunderttausend Eizellen. Also das ist so der Verlust. Es gibt halt ein wirklich reges Zusammenspiel zwischen den Eizellen, dem Eierstock, wo die Östrogensynthese stattfindet, und unserem Gehirn, was immer versucht, den Eierstock zu aktivieren, um eben diese Hormonsynthese in Gang zu halten. Und wir verlieren eben, wie gesagt, immer mehr Eizellen und dadurch auch immer mehr Östrogen im Laufe unserer Zeit. Und die Wechseljahre, das bedeutet, unser Gehirn versucht weiterhin wie verrückt, unseren Eierstock zu aktivieren. Komm, mach noch was. Aber es gibt ja unten wenig Response. Das heißt, wir haben eine rechte Hormonschwankungszeit. Das sogenannte FSH aus dem Gehirn, eben der Treiber für den Eierstock, ist zwischendurch extrem hoch, dann wieder in Ordnung, weil es Response gibt von dem Eierstock. Und das Östrogen eben ist, entweder kommt es hoch oder es kommt eben nichts oder es ist auch mal sehr hoch. Vielleicht vergleichbar mit so einem Garten, wo die Erde mit der Zeit über die Jahre immer weniger fruchtbar ist. Da versuche ich dann von oben das FSH, also Dünger, zu geben. Und ich dünge und dünge. Und zwischendurch kommen dann noch so ein paar Pflänzchen, sogar recht viele, vielleicht Unkraut. Das wollen wir aber gar nicht. Das geht uns ja damit nicht besser. Also entsprechend viel Östrogen, Tausenderwerte im Blut, aber es geht uns darüber nicht besser. Und im Verlauf ist es aber so, ich gebe von oben FSH, also Dünger, wie verrückt, und es kommt trotzdem nichts mehr groß an Östrogen zurück. Und das Östrogen ist eben der größte oder ein wirklich sehr starker Knochenabbaubremser in unserem Skelett.
Genau, also Knochendichte, die nimmt ja immer mehr ab. Was sind es für Zahlen?
Also wir haben ja grundsätzlich, nachdem wir so den Peak Bone Mass erreicht haben, einen Knochendichteabfall. Das ist normal, das ist physiologisch. Am Anfang bauen wir eben wahnsinnig viel auf, auch durch Wachstumshormone, also im Wachstum. Und es ist einfach so, dass wir wissen, dass bereits 1-2 Jahre vor dieser letzten Periode, also in der Perimenopause, aber auch schon in der menopausalen Transition, die mehrere Jahre vor der letzten Periode eine Phase darstellt, wir so bis 2% Knochendichteverlust pro Jahr haben, während wir dann später so um die 1%, also in der sogenannten Postmenopause, um die 1% Knochendichteverlust pro Jahr liegen. Wenn man sich das so als Zahl vorstellen kann. Es ist aber auch nicht nur die Knochendichte, wenn wir andere Knochenqualitätsmarker anschauen. Die Mikroarchitektur, die sich in Form des sogenannten TBS, das ist so ein Messwert, widerspiegelt, auch die nimmt schon frappant ab vor der letzten Periode.
Ja, und 2% Knochendichte, die abnimmt, also das ist ja mega viel, was da zurückgeht. Kann man das irgendwie merken?
Leider merken nicht. Also man kann ja nur die Knochendichte-Messung durchführen. Ich glaube, da kommen wir dann später noch im Detail zurück. Und ja, es ist eben wirklich so, dass dieser Knochendichteverlust ein signifikanter Faktor, Risikofaktor ist für dann Knochenbrüche, neben anderen Qualitätsmerkmalen, die abnehmen.
Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, der Knochenbruch. Aus Frau in der Schweiz liegt die Wahrscheinlichkeit bei 51%, nach 50 etwas zu brechen wegen Osteoporose. Darum legen wir den Fokus auch auf die Prävention heute. Man kann die Osteoporose beeinflussen, zum Beispiel mit dem Lebensstil. Was ist im Alltag einfach zum Umsetzen? Was sagst du an deine Patientinnen? Was kann ich machen, um die Knochen langfristig zu schützen?
Also es kommt darauf an, in welchem Alter wir darüber sprechen. Bei den älteren Damen empfehle ich praktische Dinge, nämlich dass man, solange man noch fit ist, im Haus auch schaut, dass man die schiefen Stiegen oder irgendwelche Umbauten durchführt, damit man halt den Sturz vermeidet. Oder es geht auch um alte Teppiche, die immer dieses Eselsohr haben, wo man so drüber steigt. Der Sturz ist ja der Hauptrisikofaktor für eine osteoporotische Fraktur. Bei den jüngeren Frauen muss man vielleicht sagen, ja, es ist tatsächlich der Lebensstil, der einen Einfluss hat. Nicht alles, aber eben der größte Teil kann doch mit beeinflusst werden. Indem ich Sport treibe, also Muskel aufbaue, Muskel aktiv halte. Der Sehnenzug alleine führt schon am Knochen zu der Message, oh, hier muss ich was aufbauen. Und die Ernährung natürlich. Es sollte eine ausgewogene Ernährung sein. Und wenn wir uns auf den Knochen fokussieren, wirklich auch genügend Calcium, Vitamin D, die Grundelemente für die Knochensynthese, aufnehmen und zum Teil auch auf Eiweiß achten, auf Eiweißzufuhr.
Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, aber Eiweiß, Calcium ist ja auch so etwas, Vitamin D. Also was soll man da zu sich nehmen?
Genau, da gibt es schon so Grundempfehlungen, auch von den Fachgesellschaften. Es ist so, dass beim Calcium wir darauf achten sollten, dass wir so auf 1000 Milligramm Calcium pro Tag kommen. Ist eigentlich relativ simpel. Es gibt dann ja auch so Calciumrechner, die Rheumaliga hat sowas, das haben wir auch auf unserer Website. Dann können die Patienten schon mal sich orientieren, wo man eintöckelt, wie viel Milchschoki esse ich, wie viel Milch trinke ich. Aber auch nicht nur Milchprodukte, sondern auch Gemüse hat ja Calcium. Und dann kann ich eben schauen, komme ich auf diese 1000 Milligramm. Mineral ist einfach auch ganz einfach. Ich nehme das Mineral, was ich sonst trinke, und schaue mal aufs Etikett und gucke, ob da überhaupt genügend Calcium drin ist oder nicht. Auch bei stillem Wasser. Dann das Vitamin D. Da gibt es grundsätzlich so die Empfehlung, 800 Einheiten pro Tag. Und beim Eiweiß sind es so 0,8, bei den Älteren 1 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Auch mit dem Hintergedanken, dass wir hier etwas für unseren Muskelmasse- und Muskelkraftverlust tun wollen, was ja auch wichtig ist für das Skelett.
Mhm. Also aber das ist in dem Fall für die Muskelmasse, die man auch verliert, gerade auch um die Menopause oder in den Wechseljahren, und damit die Knochen gestärkt werden.
Genau. Eben Eiweiß, das fragen sich ja manche, was hat Eiweiß mit Knochen zu tun? Versuchen wir es mal mit so einem banalen Beispiel wie einen Pizzateig. Wie wird so ein Knochen überhaupt aufgebaut? Wenn ich wirklich einen stabilen Pizzateig haben möchte, auf den ich 100.000 Sachen draufpacke und er soll nicht zu fludrig sein, aber doch eine gewisse Stabilität haben, dann beginnen wir eigentlich mit der sogenannten Knochenmatrix, die aufgebaut wird. Das erfolgt über die knochenaufbauenden Zellen, den sogenannten Osteoblasten. Und die Knochenmatrix besteht eben hauptsächlich aus Eiweiß, also hierbei bekannt und deswegen von vielen Longevity-Anhängern auch täglich gefuttert, das Kollagen, aber auch nicht kollagene Proteine. Und dann erst eben wird diese Knochenmatrix mineralisiert. Das heißt, ich füge meinem Teig noch wichtige Substanzen dazu. Und da ist eben Calcium, das ist der Hauptanteil, um die Knochengrundsubstanz, also dann nachher den guten Pizzateig zu produzieren. Also 99% unseres Calciums verbacken wir quasi in unserer Knochengrundsubstanz. Das ist unser Speicher und auch unsere Hauptstabilitätsplatte.
Du hast vorhin gesagt, im Gemüse hat es ja auch Calcium. Hast du gerade so ein Gemüse, was noch gut wäre, heute zum Beispiel zum Mittag machen?
Also Grüngemüse und sonst, ja, es sind eigentlich mehr so die Hülsenfrüchte, die ich dann auch noch dazu packen würde. Es ist noch der Löffel Sesam ins Müsli. Ja, so solche Sachen. Aber auch das kann man auf der Rheuma-Liga, glaube ich, auf dem Calciumrechner sieht man auch so ein paar Beispiele, wo überhaupt mehr Calcium drin ist und wo weniger. Also es ist auch als Übersicht gar nicht schlecht.
Ja, es ist super. Weil meistens weiß man es ja gar nicht so genau, wo das Calcium drin ist. Ja, ist auch in den Shownotes verlinkt. Bewegung hast du auch erwähnt. Aber Bewegung ist wichtig allgemein, man weiß es ja eigentlich.
Genau.
Ist auch gut, dass eben explizit für starke Knochen. Welche Art von Training ist besonders effektiv?
Also es gilt natürlich wirklich Muskelaufbau, Muskelmasse in den Fokus zu nehmen. Wir verlieren ja. Und wenn ich eine gute Muskelaktivität habe, dann habe ich ja auch etwas, was mich vor dem Sturz schützt. Das heißt, ich denke, es ist so den meisten klar, 2 bis optimal 3 Mal pro Woche sollte man Muskelaufbautraining machen. Es sind ja so simple Sachen. Ich könnte ja auch irgendwie beim Zähneputzen Kniebeugen machen oder Squats. Ich weiß nicht, je nachdem, wie lange man Zähne putzt. Aber eben, es lohnt sich da vielleicht doch auch mal, sich genauer, wir schicken gern zu den Physiotherapeuten oder zu Instruktoren, sich da zu beraten. Gleichgewichtsübung ist natürlich auch ganz wichtig. Das Verrückte ist ja, je älter wir werden, desto häufiger stürzen wir. Also ab 60 stürzt jede dritte Frau mindestens einmal im Jahr. Also das ist, oder auch jeder dritte Mann. Das ist ganz merkwürdig. Und bei Heimbewohnern hat man auch die erschreckenden Zahlen, hat man gesehen, ab 80 stürzt jede zweite mindestens einmal im Jahr. Und das mag ein Stück auch wirklich an der Balance, am Gleichgewicht liegen. Und das sollte man unbedingt auch mittrainieren.
Also beim Zahnputzen zum Beispiel so ein
genau, auf einem Bein, so. Augen schließen. Aber ich konnte das noch nie.
Gut.
Eben, ich glaube, manche neigen eh dazu. Ja, zu stürzen.
Und wenn ich dich richtig verstehe, eher eben so Kraft, wie du sagst, eher so kurz und intensiv
ja, trainieren. Das ist auch wichtig, genau. Jetzt muss man aber ein bisschen unterscheiden, wenn wir dann Frauen oder auch Männer haben, die bereits schon osteoporotische Frakturen haben, also Wirbelkörperfrakturen oder sich die Hüfte gebrochen haben, dann muss man das wirklich gut anpassen. Ja, eben, die sollte man nicht aufs Trampolin schicken, nicht, dass sie da noch stürzen. Und da wieder gesagt, also auf die Gleichgewichtsübungen auch fokussieren.
Aber sonst eben gerade so Hüpfen vom Trampolin wäre eigentlich nicht so schlecht, oder?
Ja, oder lieber auf dem Boden, dann falle ich nicht vom Trampolin. Mhm. Einfach mal so ein bisschen rumspringen ist sicher gut, wenn ich nicht rutsche oder falle.
Weil das, wieso, du hast auch schon mal gesagt, wo wir zusammen geredet haben, es gibt wie so ein Signal im Hirn, oder? Das so
nicht
Bewegung.
Nicht nur oder im Hirn, also jetzt auf Knochenebene ist es so, alle Vibrationen, jeder Zug am Knochen führt wieder zu Knochenumbau, Aufbau. Also das Skelettsystem, ich weiß nicht, wie weit ich hier ausholen darf, ist wirklich ein total tolles System. Also es ist nicht einfach nur, dass ich was aufgebaut habe und dann ist das mein Gerüst bis zum Lebensende, sondern da passiert ständig Auf- und Abbau. Also Altes muss ja weg, was ja keine Qualität mehr hat, und Neues muss aufgebaut werden. Und wir haben dann die sogenannten Osteozyten, das sind so die großen Dirigenten, die da im Knochen sitzen und schauen, wo ist Zug, wo ist Belastung. Und dann geben die Message, okay, jetzt hier müssen wir wieder neu aufbauen und Qualität schaffen. Und diese Signale muss ich geben, durch Hüpfen, Springen oder Krafttraining, Sehnenzug.
Mhm. Das ist wirklich faszinierend.
Ja, es ist eigentlich toll, genau.
Auf rheumaliga.ch hat auch Trainingsvideos, haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Und präventiv, was man machen kann, Alkohol und Rauchen, oder? Das ist wahrscheinlich auch so etwas.
Ist für alles schlecht.
Ja, ist für alles schlecht. Ja, aber es ist ja gleich wie eben Bewegung, Ernährung, eigentlich.
Ja.
Es ist immer so eigentlich.
Es eigentlich, so. Genau.
Ja, gut. Aber gleich, man kann ja gleich nicht alle Faktoren beeinflussen. Und also wegen dem kommt man jetzt keine Osteoporose mehr.
Genau, es ist sicherlich hilfreich, wenn man darauf achtet, aber es gibt eben ganz klar Faktoren, die können wir nicht beeinflussen. Und ein Risikofaktor neben zum Beispiel auch Grunderkrankungen für sich stehend ist einfach das Alter. Also mit zunehmendem Alter brechen wir uns mehr und es liegt ein Stück weit auch an der altersbedingten Abnahme der Knochenqualität. Und da können wir noch so viel Supplemente futtern. Das ist eben so die eine Sache, gegen die wir nicht ankönnen, gegen die Natur. Das andere ist noch die Genetik, das Familiäre. Das wissen wir auch sehr gut, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mutter habe, die sich schon die Hüfte gebrochen hat wegen Osteoporose, dann ist mein persönliches Risiko schon ums Zweifache höher. Und dann gibt es sicherlich auch noch weitere genetische Faktoren, die man noch auch untersuchen muss, wenn ich jetzt Variabilitäten habe im Vitamin-D-Rezeptor, dass deswegen meine Vitamin-D-Aufnahme vielleicht gar nicht so richtig fruchtet. Ja, solche Dinge eben.
Wir besprechen gerade, wie man das am besten abklärt, was man denn für Tests kann machen. Zuerst noch Hinweis. Wenn ihr auch wenn's Gast seid, im Rheuma persönlich oder einen Themavorschlag habt, schreibt uns einfach auf kommunikation@rheumaliga.ch. Was mich bei den Vorbereitungen recht verschrocken hat, ist, 80% der Frauen in der Schweiz sind osteoporosemässig unterversorgt. Das hat die IOF, die International Osteoporosis Foundation, in einer Studie herausgefunden. Gemäss IOF haben über 600'000 Frauen oder 80% keine Osteoporose-Diagnose, obwohl sie Osteoporose hätten oder keine entsprechende Therapie. Wie kommt das dazu?
Also das finde ich eben auch etwas verrückt. Man könnte ja erstmal arrogant sagen, ja, das ist ja international und dadurch gibt es dann vielleicht Länder mit schlechter Gesundheitsversorgung, die drücken dann unsere Statistik. Das ist aber nicht so. Deutschland, Schweiz, das sind ja Industrienationen, Österreich ist auch nicht wesentlich besser, liegen eben bei diesen 80%, wie anfangs erwähnt, Treatment Gap. Irland hätte nur 30%, interessanterweise, also man könnte besser. Und im Alltag, vielleicht liegt es auch ein Stück weit an Gesundheitssystem, dass wir natürlich auch immer weniger Zeit haben in der Sprechstunde, um auf unsere Patienten und Patientinnen einzugehen, werden bestimmte Dinge bei den Frauen doch auch schnell mal auf, ja, das ist normal fürs Alter, zurückgeschoben. Also das betrifft zum einen, das kennt ihr viel aus dem Menopausen-Podcast, die Menopausensymptome allgemein, wo es heißt, ja, das ist normal. Oder sogar noch, wir sprachen ja vorhin über Perimenopause und menopausale Transition, wo bereits schon signifikante Körperveränderungen stattfinden, dass dann eben Ärzte sagen oder Ärztinnen sagen, ja, sie haben ja noch ihre Periode, also müssen sie nichts tun. Dasselbe haben wir auch bei der Osteoporose. Ich hatte da kürzlich auch einen Fall von einer sehr rüstigen, über 70-Jährigen, die noch viel wandern geht. Und beim Abstieg ist sie dann gestürzt, also aber auf der flachen Ebene schon und hat sich was gebrochen. Und ja, dann hat eben der Orthopäde aber gesagt, das ist normal in ihrem Alter. Und das ist überhaupt nicht normal. Warum soll jemand, der auf flacher Ebene stürzt, gleich sich was signifikant brechen? Also es war jetzt nicht irgendwie nur der Fußknöchel, sondern auch wirklich eine von den langen Röhrenknochen. Ich denke, hätten wir mehr Zeit, könnten wir uns vielleicht auch mehr Zeit nehmen, im allgemeinen Gespräch sogar noch die Risikofaktoren für Osteoporose mit noch zu evaluieren. Aber auch wir Gynäkologen sind da am Limit. Wir haben so viel zu erklären und zu fragen.
Und dann tun wir als Patientinnen halt einfach das Gespräch ein bisschen mehr steuern. Aber du hast gesagt, nur schon Wechseljahr und dann sagt die Gynäkologin, ja, nein, das ist normal. Wie kann ich denn machen, dass sie mir zuhört und so, ihnen etwas wie so einen Hinweis kann geben, dass sie einhaken und das genauer untersucht.
Ja, das ist schwierig. Also viele kommen ja schon mit so gewissen Büchern und sagen, da steht aber. Da kann man natürlich auch noch sagen, ja, das ist irgendwie aber nicht evidenzbasiert. Aber ich glaube, die Patientin von heute ist doch recht gut informiert und die kommen schon sehr klar mit expliziten Wünschen. Und sonst, das sage ich immer ungern, weil ich finde, dass wir alle Fachärztinnen, Fachärzte grundsätzlich gut informiert sind und nicht immer jede ans Zentrum muss, ans sogenannte. Aber vielleicht muss man sonst doch an so Zentren gehen, Menopausenzentren, Osteoporosezentren oder schauen, wo sind Leute, die sich gerne und leidenschaftlich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Und dann kommt man schon auf seine Informationen und Therapien.
Naja, aber eben, wie du sagst es nicht so gerne. Eigentlich sollte man ja gleich können zu seiner Gynäkologin oder einem Gynäkologen gehen und dann das besprechen.
Aufklären. Vielleicht muss man sagen, genau das, was ihr jetzt hier macht mit Podcast oder auch wir mit den Fachgesellschaften bei Kongressen, dass wir einfach immer weiter versuchen aufzuklären. Die Schweizer Vereinigung gegen Osteoporose, die ist ja auch schon lange dran. Man versucht es immer, aber Osteoporose ist so ein bisschen so ein Mauerblümchen, weil es tut ja nicht weh, bis ich mir was gebrochen habe. Und ich habe dir das, glaube ich, auch schon gesagt, also viele, die so ganz sportlich daherkommen, ernährungsbewusst sind und machen dann die Knochendichtemessung, sind dann auch irgendwie wie sauer, dass sie jetzt Osteoporose haben und wollen das aber jetzt nicht wahrhaben. Ist schon verrückt. Also Osteoporose ist nicht so sexy, würde ich sagen, als medizinisches Thema. Und man verdient kein Geld. Also das ist eher immer so ein Minusgeschäft, ein Leidenschaftsthema.
Knochendichtemessung, hast du es gerade erwähnt. Genau, das ist etwas, was man machen kann, um das zu messen. Wie passiert eine Knochendichtemessung?
Also Knochendichtemessung kann jeder machen, das ist wahr, weil es auch so billig ist. Eben inzwischen 51 Franken. Eine Messung für ein Gerät, das so 65.000 Franken plus kostet. Also das sind so die Verhältnisse. Kann jeder machen, wird von der Kasse nur ganz unter ganz beschränkten Bedingungen gezahlt, leider eben nicht ganz up-to-date. Es gibt da bestimmte Grunderkrankungen, die ja zu Osteoporose und Frakturen neigen. Wenn das auf der Liste der Kasse vermerkt ist, dann zahlt die Kasse diese 51 Franken. Was ist das? Das ist eigentlich eine Röntgenuntersuchung. Da fährt so ein Scanner über den Bereich Wirbelsäule und untere Extremitäten. Das sind ja auch so die Hauptbruchstellen, eben Wirbelkörperfrakturen und Hüfte, Oberschenkelfrakturen sind wirklich blöde Sachen. Und der Scanner, das dauert irgendwie so 3-5 Minuten, man muss sich nicht ganz ausziehen, hat von der Strahlenbelastung eigentlich kaum Strahlenbelastung, entspricht so etwa so einem Langstreckenflug Tokio-Zürich, sage ich mal gerne. Also das ist jetzt eben nicht so, dass man sagt, oh, ich mache jetzt wie eine Computertomographie ein riesiges Ding. Und genau, dann hat man eben die Knochendichte, die Mineralisierung der in den Fokus gesetzten Knochenareals dann eben kalkuliert.
Mhm. Und dann sieht man eben, hat man Osteoporose oder wie ist der Wert von der Knochendichte? Sieht man dann auch die Osteopenie, über die haben wir jetzt noch nicht geredet, das ist ja eine Vorstufe von der Osteoporose, sieht man da auch schon etwas?
Ja, also diese Knochendichte, die da kalkuliert wird, die setzt man dann im Vergleich zu einem Kollektiv junger, gesunder Menschen, so um die 25 bis 30 oder 30 bis 35, so ein bisschen ja Referenzzahlen, und schaut dann, wie weit weiche ich ab von dieser Gruppierung, also mit meinen Werten. Und wenn ich dann, das sind so Standardabweichungen, ist jetzt ein bisschen Statistik, da kommt dann eben auf ihren Bericht, den die Patientinnen dann bekommen, kommt dann raus T-1,0, also eine Standardabweichung von mehr als 1. Dann bin ich schon im sogenannten Osteopenie im Vorstufenbereich. Ab T-2,5 bin ich im osteoporotischen Bereich. Das Ding ist, dass die Knochendichte eben so ein Faktor ist, der mir Auskunft gibt über die Risiken für eine osteoporotische Fraktur. Aber eben natürlich jetzt nicht der alleinige und der super-duper-Faktor. Man weiß nämlich, dass man auch so 50% Frakturen hat, bereits schon bei sogenannten Osteopenenwerten, also noch gar nicht Osteoporose. Darum schaut man sich halt auch wirklich nicht nur die Knochendichtewerte an, sondern versucht, die gesamten Risikofaktoren, die eine Frau, die einen Mann mitbringen, mal zu beleuchten. Und dann kann man eben das Frakturrisiko ganz schön kalkulieren. Das sind verschiedene Faktoren, die man zusammen anschaut.
Also in dem Fall ist auch schon bei einer Osteopenie ist es wichtig, da dann nachher etwas zu machen.
Genau, einfach dran zu bleiben. Ja. Also nicht jede Osteopene, Frau oder Mann, muss jetzt gleich Medikamente nehmen. Aber das sollte man unbedingt verlaufskontrollieren. Wir sagen in der Regel nach 2 Jahren. Und bei Osteoporose ist es auch wichtig, dass man schaut, was sind eigentlich die Ursachen und dann auch so Blutanalysen macht, um internistische Grunderkrankungen auch auszuschließen, die das verursachen. Also wir können jetzt nicht immer nur so von altersbedingten Veränderungen sprechen.
Mhm. Aber in dem Fall kann man im Blut auch, kann man auch noch schauen, was ist da so rum. Gibt es sonst noch etwas, was man kann machen kann, um Osteoporose diagnostizieren?
Diagnostizieren nicht. Wie gesagt, die Diagnose, das ist jetzt mal nach wie vor der Goldstandard folgt über diese Abweichung meiner Knochendichte vom gesunden Kollektiv. Was man dann noch machen kann, ist, das machen manchmal die Osteologen, also die Spezialisten und Spezialistinnen, dass sie im Blut schauen nach sogenannten Knochenumbaumarkern, also sozusagen Abfallprodukte, die beim Knochenabbau anfallen. Und wenn die sehen, oh wow, das ist aber recht hoch, dann können die sagen, ja, die ist aber jetzt wirklich ein sogenannter Fast Loser, die verliert gerade sehr viel. Das ist noch mit so einem Hinweis.
Ist nicht so schön, wenn man eine Fast
Loser ist. Genau.
Nur auf Knochen bezogenes Mensch. Ja, und dann sehen wir, oder, dann ist wirklich, okay, da hat es eine Veränderung gegeben. Wir gehen das besser an, damit man auch langfristig gute Lebensqualität hat. Bei den Wechseljahren wird ja viel Hormonersatztherapie empfohlen. Dann wird das Östrogen, das man verliert, über Tabletten, Pflaster, Gel am Körper gegeben. Google KI hat mir gesagt, das hilft auch gegen Osteoporose. Stimmt das?
Genau, also das ist wirklich ein ganz wichtiger Ansatz. Also darum sind wir Gynäkologinnen und Gynäkologen halt auch so im Boot in Sachen Osteoporose und Osteoporoseprävention. Wie gesagt, das Östrogen ist unser stärkster Knochenabbaubremser, hat aber auch noch andere Qualitäten in diesem feinen Spiel zwischen Knochenabbau und Knochenaufbau. Und der Verlust macht was aus. Und wir haben eben diese große sogenannte WHI-Studie, die auch so ein bisschen Furore wegen Angst vor Brustkrebs gemacht hatte, vor jetzt fast über 20 Jahren, wo man wirklich, es ist unsere größte Studie, wo man geguckt hat, Frauen kriegen Östrogene oder Östrogen mit Gelbkörperhormon kombiniert oder sie kriegen Placebo. Und das waren gesunde Frauen, also jetzt nicht irgendwie Osteoporose-Risikofrauen ab Menopause. Und wenn man denen also die Östrogene und Östrogenkombinationen gegeben hat, hat man gesehen, wow, ich kann tatsächlich die Osteoporosebrüche bei diesen Frauen um, sagen wir mal, rund 30-35% senken. Das Östrogen alleine kann das. Das Östrogen, was wir häufig ja kombinieren müssen mit dem Gestagen, dem Gelbkörperhormon, auch oder vielleicht sogar müh besser.
Und man muss auch sagen, die Studie wegen Brustkrebs, also das ist ja nicht so, es tut nicht das Brustkrebsrisiko steigern.
Genau, also man muss sehen, dass wir auch hier wieder altersbedingt ein grundsätzlich steigendes Brustkrebsrisiko haben. Und dann auch wirklich ganz wichtig, wir geben heute andere Hormone als damals in der amerikanischen Studie. Das Lieblingswort unserer Patientinnen ist bioidentisch. Aber das haben wir eben auch schon Jahrzehnte gemacht. Wir geben das natürliche Östrogen und wir geben das natürliche sogenannte mikronisierte Progesteron. Und gerade was das Gelbkörperhormon, das Progesteron angeht, die ersten 5 Jahre gelten eigentlich als sowieso safe, sehen wir kein erhöhtes Brustkrebsrisiko im Vergleich zu Frauen, die keine Hormone nehmen. Ja, und dann tun wir eben gleichzeitig was Gutes für den Knochen, wenn Frauen Wechseljahresbeschwerden haben. Oder aber, das wäre jetzt so mein Vorschlag oder auch Vorschlag von vielen Kollegen, dass man so Frauen ab Wechseljahre auch so ein bisschen mal evaluiert und befragt und schaut, ob die nicht schon Risikofaktoren haben für osteoporotische Brüche. Und dann freue ich mich, wenn sie dann noch sagen, ja, übrigens, ich habe auch noch ein bisschen Hitzewallung. Dann kann man die präventive Hormontherapie, also präventiv gegen Osteoporose, auch diskutieren. Kann man ja mit der Frau anschauen, wie ist ihre Sorge vor Brustkrebs, wo liegt ihr Fokus etc. Aber ist auch von unseren Guidelines klar so festgehalten, die Hormontherapie der Wechseljahre kann für die Osteoporoseprävention in Erwägung gezogen werden.
Und was sagst du jemandem, der sagt, ich will keine Hormone?
Eben, wir sind ja alles freie Menschen. Ich will auch nicht unbedingt 1000 Supplemente nehmen. Ja, man kann sich das ja auch Jahr für Jahr anschauen. Der würde ich natürlich diese Lifestyle-Measures, jetzt fangen wir an mit Anglizismen, empfehlen. Und wir haben ja immer noch Zeit, die Hormone zu beginnen, solange wir im sogenannten Gelegenheitsfenster sitzen. Wir sagen, dass so die ersten 10 Jahre nach der letzten Periode noch günstig sind, Hormone zu beginnen. Diese 10 Jahre beruhen darauf, dass je länger wir ab Menopause im Östrogendefizit sitzen, desto eher fangen dann auch mal die altersbedingten, auch zum Beispiel Gefäßumbauten im negativen Sinne statt. Und wenn ich dann schon verkalkte Arterien habe oder Risiko bin für, also Hochrisiko für Herzinfarkte, für Schlaganfall, dann noch mit Östrogen beginnen, da fragt man sich, hat man nicht eher was Schlechtes getan, als dann noch wenig Benefit zu gewinnen. Aber solange man ja eher jung ist, kann man sich das ja überlegen, steht einem ja frei.
Und wenn man schon von einer anderen Rheumaform betroffen ist, Gibt es da noch etwas zu beachten?
Ja, das ist eben ein bisschen schwieriger. Also grundsätzlich gibt es ja verschiedene rheumatologische Erkrankungen. Also schwieriger wird es so zum Beispiel bei diesen systemischen Lupus erythematodes oder Antiphospholipid-Syndrom. Das heißt Erkrankungen, wo es auch dazu führt, dass die Blutgefäße mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Also man eher Thrombose, Herzinfarktrisiken hat. Da ist man eher zurückhaltend, die Östrogene zu geben. Allerdings kann man da wieder unterscheiden. Wir haben eigentlich gute Daten, dass wenn wir Östrogene über die Haut geben, wir keine vaskulären Schäden wie Thrombose, Risikoerhöhung oder eben auch Schlaganfall noch zusätzlich erzeugen. Darum, wenn eine Frau leidet, das ist auch von den europäischen Rheuma-Guidelines gesagt, dann kann man eben zusammen mit den Rheumatologen schauend und auch den Gerinnungsspezialisten vielleicht schauend transdermale Östrogene in Erwägung ziehen. Die muss man ja nicht leiden lassen. Also wirklich schlimme Hitzewallungen und Schweißausbrüche wiederum sind im Alter ja auch assoziiert mit höherem Schlaganfallrisiko, muss man auch mal klar benennen. Dann die Gelenkschmerzen, die Gelenkentzündung. Da sind die Daten so ein bisschen hin und her schwanken. Es gibt ja sogar auch Studien, die sagen, Hormontherapie verschlechtert die rheumatoide Arthritis. Aber auf so Zellebene ist ja eigentlich ein Östrogen anti-entzündlich wirksam. Es ist auch auf Gefäßebene im positiven Sinne modulierend oder auch auf Schmerzempfinden wirkt das Östrogen ganz gut. Das heißt, eigentlich wird immer wieder gesagt, ja, theoretisch müsste es ja, dürfte es ja nicht schlecht sein. Für Osteoarthritis.
Osteoarthritis kommt aus dem Englischen und ist ein anderer Begriff für Arthrose.
Ist derzeit, ich war jetzt gerade auf einem internationalen Kongress in Rom in einer Session. Da hatte der Spezialist von der rheumatologischen Seite nochmal erwähnt, das Testosteron, das könnte interessanter sein hier, auch im Sinne von Schmerzempfinden. Oder auch das SERM. Also es gibt sogenannte selektive Östrogenrezeptormodulatoren. Die kennen wir sonst aus der Brustkrebstherapie oder eben auch für die Knochen bei Osteoporosetherapie. Also SERM und Testosteron wären vielleicht attraktiver als immer das Östrogen, wo wir noch nicht so die tollen Daten haben.
Und einfach allgemein gut besprechen und dann.
Genau, eben das ist ja genau. Ich finde, das ist sowieso das Wichtigste in Sachen Hormontherapie. Also es gibt ja Bücher, die sagen, man muss. Ich weiß es nicht. Also ich finde, kann Frau wirklich selber entscheiden.
Und es soll ihr gut gehen, wie du vorher
genau,
gesagt hast.
Genau, ja.
Und du hast auch schon gesagt, es ist nicht normal, auch wenn man geradeaus läuft, auch wenn man schon älter ist, dass man dann stürzt, das ist nicht normal. Und auch allgemein zu der Gesellschaft ist so ein bisschen, Osteoporose, das kommt dann halt einfach. Ich spüre auch bei dir, oder du findest, hey, nein, man kann wirklich etwas dagegen machen. Auch vor allem mit Frauen, das ist jetzt halt einfach so. Was für die Botschaft willst du als Abschluss noch mitgeben?
Also erstens würde ich sagen, ist Osteoporose ganz klar auch ein Feld in der sogenannten Gendermedizin, weil wir Frauen da ja auch stärker betroffen sind auch und stärker was brechen. Also ich hoffe, dass das gesundheitspolitisch mehr in den Fokus rückt durch überhaupt der Tatsache, dass Gendermedizin jetzt mehr Beachtung findet. Und ja, die Frauen, glaube ich, belesen und informieren sich heute mehr über Social Media. Ich persönlich bin jetzt kein großer Social Media Freak, aber ich habe Kolleginnen, die machen das super. Also die bringen wirklich auch die evidenzbasierten Fakten gut für auch Laien rüber und motivieren. Ich glaube, ja, weiter wach bleiben. Und das machen Schweizer Frauen, finde ich, eh mehr für die eigene Sache hinstehen und sagen, nö, das will ich aber anders. Die sind nicht so hierarchiegläubig, finde ich, in der Schweiz. Oder finden Frau oder Herr Doktor hat gesagt, darum muss ich das tun. Also vielleicht diese Mentalität weiter beibehalten.
Maki Kashiwagi, danke vielmals für deine spannenden fachlichen Inputs, aber auch, so, ich finde, so motivierend so als Frau, dass man etwas machen kann und was man machen kann. Danke vielmals.
Danke auch.
Das ist das Rheuma persönlich, der Podcast von der Rheuma-Liga Schweiz. Noch eine Aufgabe, schicken die Episode an eine andere Frau, damit sie sich bewusst wird, dass sie schon früh etwas gegen Osteoporose machen kann. Osteoporose ist in den nächsten 2 Jahren Schwerpunktthema der Rheuma-Liga Schweiz. Es gibt jetzt schon ganz viele Angebote, ein gutes Faltblatt mit Übungen. Das könnt ihr im Internet anschauen oder auch Ausdruck bestellen. Trainingsvideos, die wir erwähnt haben, Calciumrechner. Und wir haben auch schon kompakte Podcast-Episoden gemacht mit dem Fokus «Gut leben mit Osteoporose». Es war dort wirklich beeindruckend gewesen. Serena Bitterli, die total fit im Alltag ist, sie ist mit ihrer Rheumatologin gekommen, Judith Everts. Und wie die auch zusammen kommuniziert haben und so, also wirklich mein Tipp, um das auch noch zu hören. Der Link ist auch in den Show Notes. Ab im Sommer gibt es dann eine neue Osteoporose-Broschüre und auch einen Osteoporose-Risikocheck. Das nächste Mal im Rheuma persönlich geht es um Angst im Leben mit einer chronischen Krankheit. Dort gibt es ja einige Unsicherheiten, die schauen wir an und was man wirklich da dagegen machen kann, was für Strategien das man anwenden kann. Zu Gast ist Alexandra Drechsel, die die psychologischen Beratungen bei der Rheuma-Liga Schweiz macht. Ihr habt bis jetzt gelost. Das freut mich. Darum erzählt doch, wo sind ihr gerade, wo lost ihr Amix Rheuma persönlich? Schreibt uns direkt im Podcast-Kommentarfeld oder auf kommunikation@rheumaliga.ch. Schaut gut zu euch und bis zum nächsten Mal. Rheuma persönlich wird präsentiert von der Rheuma Liga Schweiz. Rheuma Liga, mein Weg voran.